Wir hören auf ein Wort aus dem Propheten Daniel, Kapitel 4, von Vers 30 an. Im gleichen Augenblick wurde das Wort erfüllt an Nebukadnezar, und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen, und er fraß Gras wie die Rinder. Und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel, und mein Verstand kam mir wieder, und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück, und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zur Ehre meines Königreichs. Und meine Räte und Mächtigen suchten mich auf, und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Herrlichkeit. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit. Und seine Wahrheit, seine Wege sind recht, und wer stolz ist, den kann er demütigen. Zum Gebet darf ich Sie bitten, aufzustehen. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir und singen dir unsere Lieder. Danke, lieber Vater, dass wir auch an diesem Sonntag so vor dir stehen dürfen, mit unserem Dank, mit unserem Lob, in Anbetung und im Aufblick zu dir. Du bist der Ewige und der Allmächtige, der alles in seiner Hand hat. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir Vater zu dir sagen dürfen, dass wir durch deinen Sohn einen freien Zugang zu deinem ewigen Thron haben. Wir danken dir, dass du dich in deinem Wort offenbart hast, auch in deiner Schöpfung, dass wir deine Spuren sehen dürfen, wo andere nicht sehen, dass du auch im Weltgeschehen gegenwärtig bist und dein Offenbaren immer ein Geheimnis ist. Besonders unter uns hast du deine Gegenwart verheißen, wo wir in deinem Namen zusammenkommen. Du willst uns begegnen in deinem Wort, du sprichst uns an, du lädst uns ein, du rufst, du mahnst, du tröstest und du hilfst in allen Dingen. Und jetzt wollen wir dich bitten, auch für diesen Gottesdienst, hier unter uns und an allen Orten, wo dein Wort gehört wird, dass wir miteinander gesegnet werden. Du weißt, was nötig ist an diesem Tag, und du gibst über Bitten und Verstehen. Sei an diesem Morgen auch bei den Kindern in unserem Haus, bei den Mitarbeitern, bei allen, die auf dich warten. Erfülle dieses ganze Haus mit deiner Gegenwart und mit deiner Herrlichkeit. Das erbitten wir auch für Rainer Wörz, unseren Prediger. Lass ihn sagen, was du sagen willst. Segne uns im Reden und im Hören. Wir geben dir, unserem Gott, alle Ehre und beten dich an. Amen.
Spurgeon predigte ja sehr viel in London, Tabernakel. Und er fragte einmal eine gläubig gewordene Hausangestellte, also wir sind jetzt im 19. Jahrhundert, woran sie denn merkt, dass sie zum Glauben gekommen ist. Und ihre Antwort: Seit ich bekehrt bin, fege ich auch immer unter den Matten. Jemand anders sagte, wenn es echt ist, dann merkt man es am Geldbeutel. Der muss sich auch bekehren. Nun, heute mit diesem Kapitel, wir haben es ja schon einmal betrachtet unter einem anderen Aspekt, da geht es darum, dass Nebukadnezar sich eigentlich nicht so richtig vor Gott beugen will. Und was hat Gott doch über Jahre und Jahrzehnte für Anläufe unternommen, um ihn zu erreichen? Wie gnädig und langmütig ist Gott? Ich habe mir mal so die Jahreszahlen versucht zu eruieren. Und da kommt man auf über 3 Jahrzehnte, die Gott an Nebukadnezar immer wieder gewirkt hat. Ganz besonders natürlich in Kapitel 2, wir haben darüber gesprochen, wo Daniel ihm ja nicht nur den Traum sagen kann, das ist ja ein Wunder. Meine Frau sagte heute Morgen, du glaubst nicht, was ich geträumt habe. Dann dachte ich, jetzt wäre ich gern Daniel. Aber sie musste es mir sagen. Ich habe es nicht gewusst, aber er konnte nicht nur den Traum sagen, sondern hat ihn dann auch prophetisch gedeutet. Ein Wunder. Nachhaltige Konsequenzen bei Nebukadnezar? Nein. In Kapitel 3, fast hätte ich gesagt, noch ein größeres Wunder. Die drei Freunde beugen sich nicht vor seinem Standbild, vor seinem Götzenbild. Er will sie verbrennen lassen, voller Zorn und Wut. Und dann das Wunder, dass plötzlich in diesem großen Ofen 4 Gestalten sind. Einer gleicht den Göttersöhnen. Und dann holt er die 3 durch Zuruf wieder heraus oder bittet sie herauszukommen und nicht ein Haar versenkt. Was für ein Wunder. Also da hätte man sich doch spätestens hätte man gesagt, also dieser Gott muss der wahre Gott sein, der Gott der Götter. Aber dann kommt Kapitel 4 und wir merken, dieser Mann ist immer noch nicht durchgebrochen. Und wir wissen auch nicht so ganz genau, ob er mit den Ereignissen im 4. Kapitel letztlich durchgebrochen ist. Zumindest beugt er sich am Ende. Demütigt sich vor Gott. Das 4. Kapitel schildert uns ja wieder einen Traum. Diesmal macht das anders. War ja schon ein schlauer Fuchs, der Kerl. Er war ja genialer Baumeister, Priester, König, Feldherr, ein genialer Mann, nach jüdischer Überlieferung auch ein Hexenmeister, also ein Mann des Okkultismus auch. Und diesmal sagt er aber den Traum, aber wieder kann ihn keiner seiner Zauberer, Priester und Götzendiener deuten, aber Daniel deutet ihm. Was träumt er denn? Er träumt von einem großen Baum und in diesem Baum, der alles erfüllt, da finden alle Tiere Schatten und in den Zweigen die Vögel eben ihre Unterkunft, ihre Zuflucht und der Baum versorgt alle. Und dann geschieht es, dass dieser Baum, weil nach dem Rat der Wächter, ein heiliger Wächter vom Himmel herabsteigt und sagt, haut den Baum um. Aber lass den Wurzelstock in der Erde. Und danach wird der Traum von Daniel gedeutet und da sagt, das ist von Gott. Gell, also nicht jeder Traum. Also der Traum heute Morgen von meiner Frau, ich will jetzt nicht sagen, worin es drum ging, war auch nichts so Besonderes, aber hat sie trotzdem irgendwie beschäftigt. Da war jetzt nicht ein Traum von Gott. Also man muss nicht jeden Traum, ich träume von vielen Dingen, ja. Tagsüber und auch nachts manchmal, aber es ist nicht vom Herrn immer. Also aber der war vom Herrn. Und jetzt sagt Daniel, hör mal her, das ist ein Last Call, das ist eine Warnung für dich. Du kannst so nicht weitermachen. Du hast viel Macht, aber du hast ja auch viel missbraucht. Du hast viel Böses getan. Brich mit deinen Sünden. Und wenn sie heute Morgen nur für diesen einen Satz hierher gekommen sind, brich mit deinen Sünden durch Wohlfahrt. Es geht hier nicht um moralische Aufrüstung, sondern es geht um die bleibende, nachhaltige Hinwendung zu Gott, dem Fürsten des Lebens. Denn nur dann kann Leben gelingen. Nun, das war sehr mutig. Daniel sagt, der Baum, das bist du. Du herrschst über alles. Gott hat dir alles in die Hand gegeben. Aber wenn du dich nicht beugst, dann wird dieser Baum abgehauen werden, aber dein Königreich wird dir verbleiben, denn der Wurzelstock bleibt ja in der Erde und er wird wieder hervorkommen. Und dann ist es ja so, dass Nebukadnezar, so wie wir, wenn uns das Wort Gottes vielleicht getroffen hat oder bestimmte Ereignisse, ich denke noch an etliche Gespräche, der Herr hat zu mir im Krankenhaus gesprochen, muss anders werden, so kann es nicht weitergehen. Mir ist klar geworden. Und dann denke ich immer, mal sehen, ob es dabei bleibt mit dem Klarwerden. Wir sind ja so schnell wieder auf der alten Spur, kommen in die alte Rille. Kaum geht's besser, kaum ist anders, schon sind wir wieder auf dem alten Trip. Und so war es wohl auch hier. Er riss sich eine Zeit lang am Riemen, aber als die Frist von 12 Monaten um war, da traf ihn das volle Gericht Gottes Boanthropie, wir haben damals darüber gesprochen oder vor einigen Wochen, man hält sich selber für ein Tier, eine Geisteskrankheit, die man heute noch beobachten kann. Aber am Ende der Tage, nach den 7 verhängten Gerichtszeiten, kommt ihm sein Verstand wieder und er wird wieder eingesetzt und wird ausnehmend größer noch als vor der Zeit. Und alle ehren ihn wieder, aber er hat sich vor Gott gebeugt. Nun, ich habe schon angekündigt, diese Geschichte habe ich ja schon ausgelegt. Man kann ja einen Bibeltext nie vollständig auslegen. Und auch das Thema heute, das ist so ein gewaltiges Thema, dass man das, ja, ich will nicht sagen nur anreißen kann, aber zumindest nur in dieser Geschichte erläutern kann. Sie könnten also nachher kommen und sagen, da muss man aber noch und da hast du nicht und da und die Stelle und der zusammen, ist doch absolut logisch. Eine Predigt ist immer eine Fokussierung auf eine Sache, an der man etwas deutlich machen will. Also, ich will an der Geschichte von Daniel 4 das große Thema von Gericht und Gnade beleuchten. Und zwar habe ich es überschrieben, Gericht oder Gnade, oder durch Gericht zur Gnade. Und im Hintergrund steht natürlich hier die Frage, wie Gott in seinem Innersten ist. Ist ja schon wichtig, oder? Wie ist Gott eigentlich? Was denkt er von mir? Was denkt er von anderen? Warum hat er die Welt geschaffen? Wie wird es weitergehen? Ist Gott heute gnädig und morgen nicht mehr? Müssen wir so wie im Islam sagen, wir wissen das nicht, gar nicht, wie uns Allah, Gott, begegnen wird? Man kann nur hoffen. Das ist übrigens auch deswegen die Attraktion für den Dschihad und für bestimmte Selbstmordattentate, weil ich weiß nicht, ob alle Gelehrte, so gut kenne ich mich da nicht aus, aber zumindest manche Gelehrte sagen, das ist der sicherste Weg ins Paradies. Aber ansonsten gibt es keine Gewissheit. Man weiß nicht, wie Allah sein wird. Also es geht um eine Grundfrage, um das Herz Gottes. Ich könnte auch so formulieren, hört Gott irgendwann auf zu lieben, hört Gott irgendwann auf zu retten? Wie sind seine Liebe und seine Gerichte zu vereinbaren? Kann er, was er will, letztlich erreichen? Oder ich könnte es auch von der anderen Seite formulieren, kann ein Geschöpf Gott ewig trotzen? Kann ein Geschöpf ewig gegen den Schöpfer stehen? Die Bibel lehrt ja keinen Deismus. Also Deismus mit D, Theismus ist etwas anderes, das ist die Lehre, dass alles von Gott kommt. Aber Deismus ist die Lehre, vor allem in der Aufklärung sehr stark, dass Gott zwar die Welt geschaffen hat, aber ansonsten jetzt nicht mehr eingreift. Er guckt zu, wie ein Uhrmacher, der die Uhr aufgezogen hat, gebaut hat, aufgezogen hat und sie jetzt ablaufen. Sie ihrem Schicksal überlässt. Aber die Bibel lehrt gar keinen Deismus, sondern die Bibel lehrt einen heilsgeschichtlich handelnden, in die Welt eingreifenden, lenkenden und so wie ich glaube zum Ziel führenden Kurs mit dieser Welt. Glauben wir wirklich, dass zum Beispiel die Situation um Israel, haben Sie mitgekriegt, dass jetzt aus dem Gazastreifen allein 36 Raketen abgeschossen wurden? Wird bei uns gar nicht berichtet. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir sehen, darüber sagen sie nichts. Aber dass angeblich rechtsgerichtete Siedler provoziert hätten, die Palästinenser in der Altstadt von Ost-Jerusalem oder in Ost-Jerusalem, das wird berichtet, als wäre Israel schuldig. Hallo, die haben vorher Raketen geschossen. Ja? Aber zurück, glauben wir wirklich, dass zum Beispiel die Situation um Israel, der nicht auszurottende Antijudaismus, die Corona-Pandemie, das zunehmend kälter werdende gesellschaftliche Klima, nichts mit dem Verhalten der Menschen gegen Gott zu tun hat? Oder überhaupt nichts mit Gott zu tun hat? Dass Gott vielleicht manches auch nicht gefällt, aber er sagt, was soll's machen? Was soll man machen? Ich möchte nur in diesem Zusammenhang an Römer 1 erinnern. Das ist eine Bibelstelle, die ich seit Jahren immer wieder zitiere. Und wahrscheinlich winken manche innerlich schon ab. Ach, der wieder mit Römer 1. Aber es ist einfach so, der Schweizer würde sagen, frappant, das ist so zutreffend. Weil sie Gott nicht ehrten, weil sie den Schöpfer abgeschafft haben durch allerlei Lehren und weil der Mensch Gott nicht braucht, angeblich, und selbst der stolze Herr, der Faber Mundi dieser Welt ist, der Gestalter der Welt, der schafft das. Wir müssen nur zusammenhalten. Der menschliche Genius kann überwinden, kann den Himmelsturm bauen. Lasst uns einen Turm bauen, bis an den Himmel. Eigentlich, the sky is not the limit. Der Himmel ist gar nicht das Limit. Darüber hinaus. Bis in die Sterne hinein. Und dieser stolze Geist der Unabhängigkeit, der Gott angeblich überflüssig macht, da sagt Römer 1, weiß ich Gott nicht ehren, gab er sie dahin, in ihrem Denken verfinstert zu sein. Herzlich willkommen 2021. Ganz besonders herzlich willkommen im verfinsterten Denken in ehemals christlichen Abendland in Europa und doppelt herzlich willkommen im Land der Reformation, das die Bibel wieder zum Fenster hinausgeschmissen hat, 2021 in Deutschland. Das ist für mich der tiefere Grund. Erst heute Morgen hatte ich noch mit jemand hin und her geschrieben und wir haben beide gesagt, du kannst dir ja nur noch einen Kopf fassen. Das gibt's doch gar nicht mehr. Das gibt's. Geht's Ihnen auch manchmal so? Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemand und dann sagte ich, weißt du, politisches Engagement und was weiß ich, da kann man unterschiedlicher Meinung sein und so weiter, aber die Bibel sagt uns noch etwas anderes, woran es so krankt in unserer Zeit, im persönlichen Leben, im gesellschaftlichen Leben, im politischen Leben. Ja, was steht denn in der Bibel, sagte dann die Dame. Sag ich, in der Bibel steht, dass es hinter dieser sichtbaren Welt noch eine unsichtbare Welt gibt. Und die kochen ihr eigentliches Süppchen. Da werden Menschen geführt auf der Ebene des Gutes tun, der Überzeugung, der Ideologien, der Religion, natürlich auch Macht, Ehre, Geld und so weiter, spielt alles eine Rolle. Aber das eigentliche Süppchen wird in der Welt der Kosmokratoren hinter der sichtbaren Welt gekocht. Und über allem steht natürlich Gott. Es ist interessant, dass für die Finsternismacht ein griechisches Wort lautet Diabolos. Sie haben das sicherlich schon oft gehört. Und das heißt ja wörtlich Durcheinanderwerfer. Einer, der sein Süppchen kocht, indem er das Chaos stiftet. In einem anderen Gespräch mit jemandem gesagt, das ist wie mit der Waschmaschine. Kein Mensch weiß mehr, was stimmt. Kein Mensch kann mehr sagen, es ist wahr oder falsch. Kein Mensch weiß, was oben und unten ist, links und rechts. In der Waschmaschine verlierst du den Überblick und leider auch so viele Gläubige. Und das Wichtigste, was wir jetzt brauchen, ist nicht aufgeregten Hühnerhaufen zu spielen, sondern Nüchternheit. Orientieren am Kompass des Wortes Gottes, des ewigen Wortes Gottes. Pflegen der Gemeinschaft, Gebet, der Ewige ist nicht nervös. Gott ist nicht unruhig und sagt, was ist denn jetzt los, was machen wir jetzt? Aber ich flattere manchmal, Sie vielleicht auch? Es gibt's doch nicht mehr. Dabei ist ja noch gar nicht viel passiert bei uns, oder? Ich meine, ist ja noch gar nicht so viel passiert. Das reicht aber schon zum Aufregen, zumindest in meinem Alter. Aber man muss schon sagen, jetzt muss man aber aufpassen, sonst geht's an die Gesundheit. Bisschen übertrieben gesagt. Und dann muss ich mich an ihm andocken. Und dann komme ich zur Ruhe. Dann komme ich zur Ruhe. Und da weiß ich, da sitzt jemand im Regiment, sonst könntest du verrückt werden. Also schauen wir uns das Gericht und die Gnade bei Nebukadnezar, die im gewissen Sinn einen modellhaften Charakter einmal an. Ist es nicht so, dass Gnade und Gericht sich gegenseitig ausschließen? Entweder ein Richter begnadigt oder er verurteilt. Strafe und Gnade, geht das zusammen? Entweder richtet Gott Nebukadnezar oder er begnadigt ihn. Aber wir sehen ja an dieser modellhaften Geschichte, dass gerade die Gnade ihn zum Heil führt. Heil, das klingt so, also ich habe immer relativ viel Gespräch, also entschuldigen Sie, ich hatte ein anderes Gespräch. Sagt sie, wenn du mir was aus der Bibel vorlesest, das ist alles so eine altertümliche Sprache, ich verstehe das gar nicht. Da sagte ich, das ist Luther 1984. Ich dachte, für meine Verhältnisse habe ich schon eine relativ gut verständliche Übersetzung genommen. Und da habe ich wieder gemerkt, wie weit wir Frommen auch mit unserem Ticken entfernt sind von einem normal, also normal jetzt bitte, gell, also Menschen. Was heißt denn das eigentlich? Also Heil heißt, übersetzt, Shalom, Frieden mit Gott zu haben, im Frieden mit Gott zu leben, in ein in Ordnung gebrachtes Verhältnis zu Gott gekommen sein. Dann ist der Mensch heil und wird heiler, gesünder, kann genesen. Krank ist der Mensch nach der Bibel, nämlich an Seele und Geist, Der Leib ist sowieso dem Sterben hingegeben, seit dem Sündenfall, aber krank und kränker wird der Mensch, je mehr sich von Gott entfernt. Also zwei sich ausschließende Prozesse. Aber hier führt ja das Gericht gerade zum Heil. Man könnte sagen, das Gerichtshandel ist eine Art vorlaufende Gnade. Es geht durch Gericht zur Gnade. Das Gericht macht Nebukadnezar verlangend nach der Heilsgnade, macht ihn verlangend nach dem, was Gott ihm geben möchte. Letztendlich dient dieses Gericht dem Heil des Königs. Man könnte noch zugespitzter sagen, ohne Gericht wäre er verloren gewesen. Oder glauben wir wirklich, dass Nebukadnezar irgendwann doch noch den Bogen gekriegt hätte? Der Mann, der sich hinstellt, die hängenden Gärten von Babylon sieht, die prachtvolle Straße, Prozessionsstraße, ein Teil kann man im Pergamonmuseum besichtigen, Marduk-Tempel, Palast, Festungsanlagen, genial, der Mann war genial. Und dann steht er da und sagt, ist das nicht das große Babel, das ich zur Ehre meiner Herrlichkeit gebaut habe? Glauben Sie, dass der je den Bogen gekriegt hätte ohne Eingreifen Gottes? Ich nicht. Ich hätte ihn ehrlich gesagt selber nicht bekommen als Materialist und als Wissenschaftsgläubiger. Da musste Gott schon auch ganz schön wackeln bei mir, damit ich mir mal ein paar Dinge überlegt habe. Wenn Sie so wollen, war das eine Art Minigericht. Diese Person. War gut, sonst hätte ich gar nicht angefangen zu suchen und nachzudenken. Also auch bei Nebukadnezar, das war natürlich ein bisschen ein ganz anderer Kaliber hier, an dieser Krankheit zu erkranken, Boanthropie. Vorher war er stolz, überheblich, brauchte niemand. Er hat ja eigentlich auf diesem Balkon oder auf dieser Terrasse seines Palastes gesagt, ist das nicht das große Babylon, dass ich, also hier Generäle, Feldmarschäle und Minister und Staatsgäste, ihr könnt euch ja gar nicht mit mir vergleichen. Ich bin ja weit über euch. Stolz, überheblich. In einer englischen Auslegung heißt es the proud spirit of independence, der stolze Geist der Unabhängigkeit. Ich sage noch einmal, herzlich willkommen 2021. Wer fragt denn nach Gott? Es kommt einer auf die Idee, das hätte vielleicht auch was mit Gott zu tun. Da kommt gleich die oberste Religionsbehörde und sagt, ja nicht. Wo sie doch eigentlich gerufen wäre, Kraft am zu sagen, was hat das mit Gott zu tun? Und nach dem Gericht ein Demütigen. Er sagt, du setzt ein, wen du willst, und du setzt ab, wen du willst. Du bist der Herr. Ich bin nur Knecht, nachgeordnet, untergeordnet, ein Staubgeborener, ein Sterblicher, einer, der nicht vollkommen unabhängig, sondern total abhängig. Und das ist auch, wohin uns der Herr persönlich führen möchte. Nicht um uns zu knechten, sondern die größte Freiheit hat der Mensch in der engsten Bindung an Jesus. Das ist ein Paradoxon. Früher habe ich gedacht, die größte Freiheit hat der Mensch, ich war total und bin total freiheitslebend, wenn er machen kann, was er will. Mir sagt keiner was. Jetzt sagt die Bibel, es ist aber umgekehrt. Je mehr du von Gott weggehst und tust, was du willst, desto mehr bist du ein Sklave. Aber von ganz anderen Dingen als die, die gut sind. Frei, wirklich Mensch, wirst du in der Verbindung mit dem Herrn. Also ohne Gericht hätte Nebukadnezar sich weiter ins Böse entwickelt. Er hätte das Gericht vermeiden können, das lernen wir auch. Das war ja nicht nur fiktiv, brich mit deinen Sünden, sondern das war ein echtes Angebot, aber weil er nicht hören wollte, aber Gott ihn so liebte, wie er jeden Einzelnen von uns liebt und jeden Menschen. Als wir vor ein, zwei Wochen vor dem Reichstag waren, da ist uns dann eine Frau begegnet, die auf der Straße gelandet ist. Länger mit ihr ins Gespräch kommt, die hat schon überhaupt, ich wollte ein Foti machen, ne, von so einem bestimmten, also nicht vom Reichstag also, oder Kanzleramt, das brauche ich nicht mehr, aber hier daneben. Und dann sprang sie aus dem Bild, sage ich, ja, sie stören uns doch nicht, wichtige Persönlichkeiten dürfen immer ins Bild. Und da war die total beschämt und ja, die hat überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr und wir sind ins Gespräch gekommen. Ich habe nachher noch mit ihr gebetet, der liefen die Tränen runter. der liefen die Tränen runter. Die liebt der Herr. Sie können mit für sie beten, ich will jetzt ihren Namen nicht nennen. Können mit für sie beten. Danach hat sie mir eine Nachricht geschickt. Allein schon wegen uns beiden, meinem Freund und mir, will sie jetzt ein Leben lang nicht vom Glauben lassen. Naja, ich hoffe, dass sie den Bogen kriegt. Aber die liebt der Herr. Glauben wir nicht, dass der nur uns liebt, weil wir eine Krawatte anhaben und einen Anzug. Ich habe ja gar keine an, aber sie vielleicht. Und er liebt Nebukadnezar. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht liebt. Gott ist ein absoluter Menschenfreund. Gott ist absolut im Ja zu jedem. Mag er noch so grausam, noch so weit entfernt sein. Und weil er ihn liebt, sagt er, ich lasse dich nicht in deinem unheiligen Zustand. Ich will dich mit Seilen der Liebe, zur Not auch mit Schlägen der Liebe zu mir ziehen. Also wir können zugespitzt formulieren, Gott zeigt seine Liebe zu Nebukadnezar dadurch, dass er Gericht übt. Und um die Eingangsfrage zu beantworten, schließen sich Gericht und Gnade bei Nebukadnezar nicht gegenseitig aus. Nein, Gott übt bei ihm Gericht, um ihn zur Gnade zu führen und ihn danach verlangen zu machen. Es geht durch Gericht zur Gnade. Ein weiterer Gedanke, Gott verfolgt ja ein Ziel. Das Ziel steht in unserem Text. Wir haben jetzt diese Passage nicht gelesen, aber Sie haben es vielleicht noch so vor Augen. Dass die Lebenden erkennen, deswegen soll Nebukadnezar gedemütigt werden, dass die Lebenden erkennen, also nicht nur er, auch die Elite seines Reiches und alle, die das mitkriegen, dass die Lebenden erkennen, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will, den Niedrigsten der Menschen, das Jesus Christus, der wurde zum Fußabstreifer nach 1. Mose 3,15 zur Verse. Er verleiht, wem er es will, den Niedrigsten. Da hat natürlich Nebukadnezar nicht gewusst, dass er eine Prophetie ausspricht. Beziehungsweise, es ist, der Niedrigste ist Jesus. Dem verleiht er es. Jetzt ist das Ziel erreicht. Ein weiteres Richten wäre Sinn, wäre lieblos, ja pure Quälerei, da kein Ziel mehr angestrebt wird. Das Bundesverfassungsgericht, auf dessen Entscheidung ich jetzt mal hoffe, in ganz anderen Zusammenhängen, vielleicht nächste Woche. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Grundsatzurteil schon vor Jahrzehnten gesagt, die Strafe, die der Staat verhängt, zum Beispiel Gefängnisstrafe, Freiheitsentzug, die muss immer vier Elemente enthalten. Das erste Element ist die Individualprävention. Das heißt, du hast eine Brezel beim Bäcker geklaut, hast keine Notsituation gehabt, du wirst durch die Strafe präventiert. Das heißt, ich mache es nicht mehr, weil sonst kriege ich wieder eine Strafe. Individualprävention. Generalprävention, alle, die das mitkriegen, sagen, das mache ich nicht, sonst geht es mir wie dem. Generalprävention. Der dritte Gedanke ist Sühne und jetzt der vierte, auf den will ich hinaus. Das Bundesverfassungsgericht hat in Übereinstimmung mit unserer Verfassung gesagt, es gibt keine Strafe, die nicht das Ziel haben muss, den zu Bestrafenden wieder zu resozialisieren, das heißt für die Gesellschaft zu gewinnen. Das ist ein tiefer Gedanke der Rechtsstaatlichkeit, der aus der Bibel kommt, denn Gott ist ein Gott des Rechts, ein Gott des Maßes. Begrenzte Schuld rechtfertigen nie unbegrenzte Strafe. Das ist unverhältnismäßig. Jetzt mögen Sie sagen, das sind doch menschliche Gedanken. Nein, das ganze rechtsstaatliche Verhalten, Verhältnismäßigkeit, Geeignetheit und so weiter, was da jetzt auch alles diskutiert wird, das kommt zutiefst aus dem jüdisch-christlichen Denken. Maßlos sind Diktatoren. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber es geht Richtung kurz vor Israel, so ein großer Staat, wo so ein Sultan lebt, ja. Aber ich will jetzt keine Namen nennen. Aber wenn du für jedes Delikt massivst und brutalst bestraft wirst, sei es, dass du irgendeine Kleinigkeit begangen hast, zum Beispiel gesagt hat, der im Palast hat auch nicht mehr alle Schrauben angezogen, oder ob du wirklich eine schwere Straftat wie Terrorismus verübt hast, das sind Autokraten, das sind Diktaturen, das sind Unrechtsregime. Ein Rechtssystem differenziert. Und Gott ist ein Gott des Rechts. Gott könnte machen, was er will, ist doch klar. Vollkommen willkürlich. Das war ja Hiobs Problem. Das Hiob gesagt, was mir hier geschieht, das ist doch eigentlich, was soll ich denn machen? könnte ich doch auf Augenhöhe mit Gott zu Gericht gehen. Da hat er sich natürlich verrannt mit dem schweren Leiden. Aber Gott ist kein Gott der puren Rache, des Zorns, des Dreinschlagens, der Wut, sondern ein Gott, der Recht schafft und Recht wirkt. Das ist ganz wichtig. Und damit ist unvereinbar, dass er als Gott des Maßes maßlos bestraft. Also im Ergebnis sind, so ähnlich ist es übrigens bei Israel, da haben wir das Gleiche, welche Sünde hat Israel nicht begangen? Ist doch gut, dass die Bibel so offen über die Sünden Israel spricht. Nicht, weil die schlechter sind als wir, aber jedenfalls auch nicht besser. Das ist ein Modell, so tief sinkt ein Volk, so tief sinkt ein Mensch ohne Gott. Wer Gott verlässt, ist zu allem fähig. Zum Beispiel die Kulturnation Nummer 1, das Volk der Dichter und Denker in der Shoah vor 70, 80 Jahren. Ausgerechnet dieses Volk. So Anschauungsunterricht. Wer Gott verlässt, ist zu allem in der Lage. Also Israel ist nicht besser, ist aber auserwählt, weil Gott an ihm die Dinge demonstrieren will. Und was haben sie nicht getan? In Hesekiel 16 heißt es sogar, die Sünde Israels ist doppelt so groß wie die Sünde Sodoms. Und die haben es schon ganz schön bunt getrieben. Aber ich will mich deiner erbarmen. Und du sollst deine Schwester Sodom trösten. Und Israel kommt auch ins Gericht und ist im Gericht. Zum Beispiel die Diaspora ist ein Gericht. Aber das sagt der Herr in seiner Rede, Matthäus 23, mit den Weherufen, bevor die Endzeitrede kommt. Euer Haus, ich wollte euch ja sammeln wie eine Henne ihre Küken da unter ihren Flügeln, aber ihr wolltet nicht, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Jetzt Gerichtsziel, bis ihr sprecht, Baruch haba b'shem. Das heißt übrigens im heutigen Hebräisch herzlich willkommen, aber eigentlich heißt gesegnet oder gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Klares Ziel. Und dann endet's. Denn ganz Israel wird gerettet werden. Also im Ergebnis sind Gerichte nicht Sinn, nicht Ziel und nicht endlos, sondern ein Akt der Liebe. Und das ist nicht nur Wunschdenken. Da müssen wir jetzt natürlich tief in die Bibel einsteigen. Was da dagegen spricht angeblich, was dafür spricht, das ist nicht so einfach. Aber Sie müssen sich mal die Konsequenzen vorstellen. Ein Gott der Liebe, der nicht aufhört zu quälen. Ich sage, das ist das Schlimmste, was man sagen kann, wenn es auch gut gemeint ist, weil man glaubt, man würde Gott dadurch die Ehre geben. Ging es Ihnen schon mal schlecht? Waren Sie schon mal am Boden, haben Sie starke Schmerzen gehabt? Wie lange da ein Tag sein kann? Eine Woche? Ein Jahr? 10 Jahre? 30 Jahre manisch-depressiv? Wir müssen mal überlegen, was wir aussprechen, wenn wir sagen, es wird ohne Ende, ohne Ziel, ohne Sinn gequält. Und das von einem Gott, der auf der anderen Seite in der Bibel aus allen Kanonenrohren schießt, dass er die Liebe ist und es nicht nur das letzte Hemd, sondern sich selber gibt. Hört Gott auf zu lieben? Hört Gott auf zu retten? Bei Nebukadnezar sagt er, weil ich dich liebe, muss ich jetzt Gericht üben. Weil ich dich nicht im ungeordneten Verhältnis zu mir belassen möchte, was ja deine Katastrophe ist, muss ich eingreifen, gerade weil ich dich liebe. Erst im Gericht war Nebukadnezar bereit zu hören. Ohne Gericht gab es kein Heil für ihn und so diente dieses Gericht und der Zerbruch letztlich seiner Rettung. Gott hat keine zwei Herzkammern. Also das wird ja manchmal so gesagt, so nicht direkt. Also ich weiß nicht, ob man das Wort schizophren, ich will das nicht im Zusammenhang mit Gott aussprechen, so, ja, aber gespalten, als hätte Gott eine, also das Herz ist auf der Seite jedenfalls bei mir, als hätte Gott eine Herzkammer der Liebe, da kann man nicht herrlich genug darstellen. Das Kreuz, das Erbarmen und all die wunderbaren Stellen. Und dann wechselt es plötzlich in die andere Herzkammer. Ja, aber wenn du nicht willst, wenn Nebukadnezar nicht will, dann ändert sich das Gesicht Gottes aber schlagartig und er wird so zornig, dass er nicht nur eine Zeit lang auf dich dreinschlägt, sondern unter Umständen für immer. Merken wir, was wir hier eigentlich sagen? Die Bibel lehrt nicht ein gespaltenes Herz Gottes. Gott hat nicht zwei Herzkammern, sondern Gott hat ein Herz der Liebe. Und alles, was er macht, ist getragen und ist gelenkt und ist gesteuert aus der Liebe, selbst wenn er hart sein muss. Heinrich Langenberg, der bekannte Bibelausleger, schreibt über diesen Zusammenhang: Gericht ist nur im Zusammenhang mit der Barmherzigkeit und der Treue oder Liebe Gottes richtig zu verstehen. Wie Zorn Gottes nur eifernde Liebe ist, also nicht außerhalb der Liebe. Man sagt, jetzt ist Ende, Ende Gelände mit der Liebe, jetzt hau ich drauf, jetzt bin ich wütend, so wie vielleicht jemand, der nicht mehr die Nerven hat, einfach zornig wird und maßlos wird. So ist Gott nicht, ist ja immer im Griff. Wie Zorn Gottes nur eifernde Liebe ist, so ist das Gerichtshandeln Gottes das Handeln seiner eifernden Liebe. Kein Gericht ohne Heil und kein Heil ohne Gericht. So haben bereits die Propheten verkündigt. Heil ohne Gericht predigen die falschen Propheten. Da waren die Leute, die gesagt haben, ach, brauchst nicht so genau nehmen, der Herr hat euch lieb. Gerade zur Zeit, als die Babylonier Jerusalem erobert haben, haben die falschen Propheten gesagt, was, kein Pfeil wird in diese Stadt fliegen. Gott hat uns lieb, ist alles okay. Wenn Sie jetzt mal heute überlegen, ich meine jetzt, was sind eigentlich die falschen Propheten, die überhaupt noch das Wort Gott im Mund führen? Das sind die Leute, die sagen, ist alles okay. Wir sind da heute weiter, wir wissen das. Wir haben das überwunden. So darfst du Gott nicht verstehen. Und nur einer zur Zeit der Belagerung Jerusalems, das war Jeremia, sagte, Gott hasst eure Sünde, aber liebt euch, drum beugt euch vor ihm und wendet euch um. Sonst wird diese Stadt und der Tempel zerstört werden. So ist dann gekommen. Kein Gericht ohne Heil, Jeremia hat dann schon gesagt, es werden aber auch wieder andere Zeiten kommen. Er war kein falscher Prophet, kein Heil ohne Gericht. Und Gericht ohne Heil verkündigen, so Heinrich Langenberg, die Fanatiker. Gericht ist niemals vom Heil zu trennen. Das Gericht ist nie das letzte Wort, sondern Heil oder Sieg. Jetzt mögen Sie vielleicht sagen, ja, aber, ich kann mir schon vorstellen, verstehen Sie, diese Frage haben wir seit Jahrzehnten rauf und runter und runter und rauf diskutiert. Also ich kenne die Argumente. Und ich will mich auch gern belehren lassen aus der Schrift. Nur eins müssen wir auch sagen, dann sagen, ja, woher wollt ihr so genau wissen, wie Gott tickt? Schauen Sie, wir wissen ganz vieles nicht. Aber das Innerste Gottes wurde am Kreuz geoffenbart. Ich habe in deinen Namen geoffenbart. Was ist der Name? Der Schem Gottes, das Wesen Gottes. Die Frage, ob Gott auch eine dunkle Seite hat, wurde am Kreuz endgültig ein für alle Mal beantwortet. Nein, er ist Licht, er ist Liebe und sonst nichts. Aber er kann in der Liebe sehr hart sein. Hans-Joachim Eckstein: Nur wenn wir uns über aller Erkenntnis und Vernunft geliebt und gehalten wissen, haben wir die Kraft, auch Unerklärliches und Widersinniges in unserem Leben aushalten. Ich habe schon oft zum Herrn gesagt, muss das denn sein? Vater von drei Kindern, bringt sie um. Ich habe mich viel mit Auschwitz die letzten Monate beschäftigt. Der Hesse würde sagen, das hält dem Kopf nicht aus. Das ist ein Wahnsinn. Muss das denn sein? Ich kann Ihnen auch nicht sagen, warum das nicht anders geht. Ich verstehe es selber nicht. Ich weiß aber, dass Gott letztendlich hinter allem steht und ich vertraue ihm, dass er nicht nur das Blatt wenden wird, sondern zeigen wird, es war nicht umsonst. Das meint Hans-Joachim Eckstein. Wir müssen uns an die Liebe und dem Vertrauen an Gott klammern, dann können wir dieses Widersinnige auch aushalten. Ich kann es Ihnen auch nicht erklären. Die Theodizee-Frage kann man nicht letztlich hier beantworten. Wir sehen also auch, welche Bedeutung das Gericht hat, und deswegen ist klar, wie im Konzern, der vielleicht über eine Fusion oder andere wichtige Dinge zu entscheiden hat, das macht auch nicht die Putztruppe in einem Konzern, sondern das macht der Konzernlenker, der Aufsichtsrat oder Vorstand, Vorstandsetage. Und deswegen hat Gott, weil das Gericht so eine wichtige Funktion hat im Heilshandel, im Plan Gottes, hat Gott alles Gericht seinem Sohn übergeben mit der Begründung, sagt der Sohn selber, auf dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, so heißt es in Johannes 5. Wir haben, bevor ich noch gleich auf die Schlussgerade komme, wir haben ja im Buch Richter auch diese Widersinnigkeit, diesen Antagonismus eigentlich. Da haben wir das sündige Volk Israel, immer das gleiche Muster. Sie sündigten und verließen den Herrn, da gab sie der Herr hin in die Hand Jabins oder denen. Da kommt die Unterdrückung, das waren zum Teil viele Jahre, da schrien sie zum Herrn. Und seine Seele wurde ungeduldig und er erbarmte sich und er sandte ihnen einen Richter. Was hat denn der Richter gemacht? Der hat sie gerettet. Der Richter hat gesagt, zurück zu Gott. Und dem hat Gott Sieg gegeben über die Feinde. Und schauen Sie, das ist ein tiefes Geheimnis. Der größte Weltenrichter ist auch zugleich der größten Weltenretter. Der Weltenrichter, der am Kreuz das Gericht selber getragen hat, hat damit die Grundlage für die Weltrettung geschaffen. Richten und retten schließen sich nicht aus, sondern gehören zusammen. Jetzt wollen wir in die Schlussgerade einbiegen, indem wir sagen, dass ja am Ende die Gnade, die Barmherzigkeit triumphiert, so sagt es Jakobus 2, Vers 13. Und Paulus bei seiner großen Aufführung über Gott und die Gerechtigkeit, erweiternd in alle Völker vom Modellvolk Israel, sagt, so wird ganz Israel gerettet werden. 9, 11, Vers 26. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dann geht's hinein, ganz universell, Vers 32, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. O welch ein Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte. Ich kapiere vieles nicht. Und unausforschlich seine Wege, denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in alle Weltzeiten hinein. Amen. Gott verdammt nicht. Und wir? Was ich uns jetzt in dieser Schlusspassage ins Herz reden will, ist, dass Gott ein absolutes Ja zu jedem Menschen hat. Und das sollte auch unser Herz bestimmen. Gott ist ein Menschenfreund. Er liebt jeden. Sein Ja ist unveränderlich. Selbst wenn er streng sein muss. Schauen Sie, der Schächer zum Beispiel, der, ich bin ehrlich gesagt, in der letzten Millisekunde noch umkehrt. Ha, da wäre mir schon was eingefallen. Ha, das wird dir so gefallen, du Terrorist, du zelotischer Herbeibomber des Reiches Gottes, du Sikarier, der die Römer erdolcht und ersticht. Ein ganzes liederliches Leben voller Sünde zu führen und dann so eben mal, kurz bevor es zum Abgang geht, noch schnell umkehren und gerettet werden. Nee, Freundchen. Was sagt der Herr? Heute, er hat gemerkt, das ist von Herzen, heute wirst du mit mir im Paradies sein, oder ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Kann man so und so übersetzen. Oder denken wir an die Ehebrecherin. Die wollten ihn ja eigentlich nur fangen. Den Mann haben sie gleich laufen lassen. Dann bringen sie diese Frau und was sagt Jesus? Genial, göttlich genial, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und ich verurteile dich auch nicht, sind alle weggegangen. So ist Gott. Oder im Gleichnis vom verlorenen Sohn, was hat? Der hat das Ganze verschleudert, asozial, das war ein Yuppie, das war ein Neureicher, einer dieser Billionarios, die es ja jetzt gibt, weil das ganze Zentralbankgeld in die oberen 10% marschiert. Die wissen ja gar nicht mehr, wohin. Und dann kommt er da zerlumpt und bei den Schweinen gelandet zurück. Und wir hätten gedacht, also Freundchen, du kommst mal gerade richtig. Was macht der Vater, der Gott symbolisiert? Er hielt von ferne Ausschau. Und er kommt zurück aus dem Land des Spaßes, wo er bei den Schweinen innerlich und äußerlich ist, und hat die Arme offen und sagt, Baruch haba, das ist so, Ifrit, herzlich willkommen. Ja, geht's noch? Der ältere Sohn kriegt gleich die Krise. So ist Gott. Nicht leichtfertig die Gnade. Aber wenn ein Mensch wirklich umkehrt, herzlich willkommen. Und diese Grundhaltung, das Herz der Liebe, das Herz der Barmherzigkeit, lieben wie Gott liebt, gnädig und barmherzig sein, wie Gott gnädig und barmherzig ist, das sollten wir auch haben. Es gibt keinen Menschen, den wir abschreiben dürfen. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht liebt. Es gibt keinen Menschen, den Gott endgültig verdammt, und wir dürfen es auch nicht. Und das ist nicht nur eine theoretische Frage, sondern es ist eine Alltagsfrage. Ich betone nochmal, das heißt nicht weichlich süßliche Liebe. Die Liebe kann sehr hart sein, mit Konsequenz, Strenge, aber immer aus der Motivation der Liebe. Schauen Sie mal, wie Josef seine Brüder hart behandelt hat. Die haben ja Todesängste ausgestoßen. Die haben ja nicht vorher gesagt, ja, wir haben das erste Buch Mose gelesen, wir wissen schon, wie es ausgeht. Ja, du bist ja Josef, aber wir sagen es auch noch nicht. Nein, das wussten die nicht, weil er genau mit Gottes Weisheit wusste, es muss sein, die müssen hier durch diese Mühle, die müssen durch diese Soße, damit sie die Realität über sich selbst und über Gott erkennen. Manchmal geht's nicht anders. Bei uns hat es neulich mal eine Strafe für eins der Kinder gehagelt. Früher hieß es ja, du darfst nicht raus, war bei uns noch die Strafe, weil man nicht auf dem Fußballplatz bolzen durfte. Und heute ist die Strafe, du musst raus, ja. Weil man vom Computer weg muss, ja. Du musst raus. Und dann meinte er selber, und er muss schon fast selber lachen, und das Ganze nur, weil ich 5-mal nicht gehört habe. Sag ich, ja, du sagst selber, 5-mal. 5-mal. Manchmal muss man hart sein. Es kann sehr wehtun, ich will das nicht verharmlosen. Ich will schließen, indem ich auf Jeremia 13 hinweise, wo Gott ja auch liebt. Und dann sagt er, aber wenn ich euch richten muss, ich weine in meinem Herzen. Ich weine in meinem Herzen. Wir haben in der Bibel auch Beispiele für falsche Weichlichkeit. David, der war ein Mann Gottes, aber in der eigenen Familie war er schwach. Eli, Hohepriester des Herrn. Aber bei seinen eigenen Söhnen, das ist immer das Hauptproblem bei Männern Gottes. Die eigene Familie. Gott verdammt nicht. Er gibt nicht auf, und wir sollten es auch nicht tun. Wir schließen, indem ich die Geschichte erzähle von Jan Rubens, der wegen Ehebruch, das gab es im 16. Jahrhundert noch in Antwerpen, in Haft saß und hingerichtet werden sollte. Und seine Frau, sagt man da auch, die gehörnte Frau, weiß ich gar nicht, also die Frau, die betrogen wurde, die schrieb einen Brief an ihn. Mein lieber und sehr geliebter Mann, ich vergebe euch jetzt und immer. Ihr seid in so großem Kampf und Ängsten, daraus ich euch gern mit meinem Blut erretten würde. Könnte da überhaupt Hass sein, dass ich eine Sünde gegen mich nicht vergeben könnte, verglichen mit so viel Sünden, wofür ich alle Tage Vergebung bei meinem himmlischen Vater flehe. Ich werde mit ganzer Kraft Gott für euch bitten und mit mir unsere Kinder. Die hat's verstanden. Herz Christi. Und das wünsche ich uns. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Voller Huld und voller Liebe. Aus ihr leben wir, und sie sollten wir auch leben und weitergeben. Amen. Wollen beten und dazu aufstehen. Ja, Vater, du bist so der völlig andere. Du siehst, wie sehr wir auch noch von diesem alten Wesen durchdrungen sind, manchmal von Rache und Zorngedanken. Wie wir gern für uns Vergebung und Gnade in Anspruch nehmen und oft so unbarmherzig und ungnädig mit anderen sind. Wie unser Angesicht verfinstert ist und nicht offen. Du bist ein Freund der Menschen. Du hast diese Welt gewollt, du hast den Menschen gewollt. Jeder Einzelne ist ein Gedanke, ein Wille von dir. Jeder Einzelne ist ein Original. Mit jedem Einzelnen hast du einen Weg. Und du wirst jeden Einzelnen zum Ziel führen und nicht lassen. Danke, dass du hinter allem stehst. Danke, dass wir dieses Evangelium auch verkündigen dürfen. Den Sieg Christi am Kreuz durch Tod und Auferstehung, der die Grundlage geschaffen hat für eine Gerechtigkeit, die für alle gilt. Und wir danken dir, dass wir in dieser Gewissheit und in dieser königlichen Freiheit leben dürfen, auch in unseren turbulenten Zeiten. Und dass wir unser Herz an die Ewigkeit, an den Schlag der Ewigkeit bei dir gewöhnen dürfen und uns nicht zerfressen lassen dürfen von Bitterkeit, Hass, Zorn und Neid. Danke, dass du uns immer wieder innerlich normst. Danke, dass du unseren inneren Kompass stellst. Gepriesen und gelobt seist du. Amen.